Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute in dieser Folge sind mit dabei
Johanna,
Thomas
und Mo.
Traut ihr euch nicht?
Ja,
ist Uhrzeigersinn.
Das war schon mal ganz schön kompliziert. Aber jetzt haben wir ja mal einen Anfang gefunden.
Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, Hannover war in, ich glaube bundesweit in den Classic News sozusagen. Wisst ihr warum?
Nein.
Weil eine Hannoveraner Geigerin ihre Geige im Zug hat liegen lassen. Und das hat bundesweit Wellen geschlagen.
Klingt nach einer Bildschlagzeile. Ist schon Sommerloch.
Ist schon das.
Aber auf jeden Fall so übelstes Horrorszenario für alle, ne?
Heftig, ja. Also 80.000 Euro Barockinstrument. Ich weiß nicht, wer es war, ist ja auch total egal. Aber
ist sie denn wiedergefunden worden oder was war jetzt genau die Schlagzeile?
Also kann ich das jetzt sagen? Also ich hab wirklich alle Leute gefragt, weil es mich auch wirklich interessiert hat. Also ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch. Ich verurteile die Person nicht. Ich habe meine Bratsche schon in der Umkleidekabine vergessen, am Bahnsteig vergessen. Ich habe da sehr großes Verständnis dafür, dass das passiert. Trotzdem würde es mich interessieren. Ich weiß nicht, was war. Hab's nicht rausgefunden. Aber 80.000 Euro Barockgeige war das.
Und ist sie wieder aufgetaucht?
Also die war auf dem Weg nach Celle zu einem Konzert und ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, ohne Instrument ausgestiegen, hat es dann sehr, sehr schnell bemerkt und hat dann sofort die Polizei verständigt, auch schlau, und die sind dann eine Station weiter in den Zug gegangen und das Instrument war noch da und sie hat die dann ziemlich schnell auch wieder bekommen.
Ach krass.
Hey, also, konnte dann die Mucke dann direkt noch spielen auf der Geige?
Vielleicht schon, ja, mit so zitternden Händen.
Aber ich habe ja sehr viele Fragen, aber du auch, Johanna.
Nee, ich habe nicht so viele Fragen, aber ich finde es erstaunlich, dass sie die Polizei gerufen hat. Also ich muss gestehen.
Das wäre eine meiner Fragen.
Ach so, okay, ja. Ich muss gestehen, mir ist es leider nicht nur einmal passiert im Zug. Richtig schlimm.
Aua.
Aua, aua. Und ich hatte auch so krasses Glück immer, aber tatsächlich, also ich bin halt immer den ganzen Bahnmenschen auf die Barrikaden gegangen, so, weil die blocken einen ja immer ab, dann ja, müssen sie sich bei der Fundstelle melden. Und
genau, so in 3-4 Tagen können sie da einen Brief hinschicken.
Fragen sie mal nach, ob da was gefunden wird und so, und wenn man dann halt da richtig anfängt, Alarm zu schlagen, dann kriegt man eventuell die Nummer von dem Zugpersonal, und wenn man dann Glück hat, also dann erreichen die auch jemanden in dem Zug und so weiter, also das ist schon richtig krass. Und einmal war es tatsächlich so, dass ich so lange rumgenervt habe, bis die dann festgestellt haben, ah, der Zug wurde einfach hier im Bahnhof auf ein Abstellgleis, das war Endstation Abstellgleis, irgendwie gefahren. Und dann lag die da auch noch drin. Also
ich frage mich ja unter anderem, warum ist das so eine große Schlagzeile wert? Und ich frage mich auch, gibt es wirklich 80.000 Euro Barockgeigen?
Ja, das sind auch alle Barockleute, die ich gefragt habe, ob die Person kennen oder ob die das Instrument kennen. Ich oute mich hier gerade voll als sehr neugieriger Mensch. Ne? Naja gut, verurteilt mich ruhig. Verurteilt mich auch dafür, dass ich meine Bratsche schon mal im Bahnsteig habe liegen lassen. Die haben sich auch genau darüber gewundert, aber keine Ahnung.
Aber das, ich finde das gar nicht so verwunderlich, wenn das ein wirklich altes Instrument ist. Also je älter die Instrumente sind, desto...
Aber... Das dachte ich auch, dass gerade so ein Barockinstrument, also so ein historisches Instrument, was dann so aufgebaut ist, wie es halt zu Bachs Zeiten gebaut war, weil die Instrumente haben sich sehr stark verändert seitdem, so kurzer Ausflug. Aber das Ding ist so, dass alle guten Instrumente aus der Zeit, also alle wirklich alten Instrumente, die wurden dann umgebaut auf eine modernere Art. Mhm. Das heißt, eigentlich sind so die historischen Barockinstrumente aus der Zeit sind die schlechten Instrumente. Das heißt, sind nicht so viele wertvolle Instrumente übrig, so wirklich.
Okay.
Ja.
Das ist ja wahnsinnig spannend. Und was mich jetzt natürlich auch total interessiert, Mo, ist ja schon mal passiert, dass du den Transporter mit deinem Percussion-Setup hast stehen lassen und einfach in den Zug eingestiegen bist?
Nö.
Weißt du, und genau das ist das Problem, weil ihr könnt euch auch vorstellen, wie die Kommentare auf Social Media unter so einem Post sind. So, wie kann man nur sowas tun? Wenn ich ein 80.000 Euro Instrument hätte, dann würde ich mir das mit Ketten an den Rücken schnallen und dann nochmal zusätzlich mit Handschellen an mich dran sichern und so weiter. Ja, würdest du wahrscheinlich machen, aber jetzt stell dir mal vor, du bist quasi mit diesem Instrument verschmolzen. Also du, dieses Instrument ist die ganze Zeit da und zusätzlich dazu verbringst du halt dein halbes Leben im Zug. Dann ist es ganz normal, dass in, weiß ich nicht, in 40 Jahren Berufserfahrung musst du doch eigentlich einmal dein Instrument im Zug vergessen haben.
Es ist so wie ein Handy, eine Handtasche oder ein Rucksack. Und du kannst ja auch nicht dir die ganze Zeit vergegenwärtigen, dass dein Handy, Rucksack oder Instrument in dem Fall halt so teuer ist. Also passiert halt nicht. Und dann bist du auch in Gedanken. Nach einer Probe bist du auch noch mental erschöpft vielleicht. So.
Ja, ne? Ja, und auf eine Weise ist es halt dann auch so, sag ich mal, ja, unser Arbeitsgerät oder also so ein Handwerk, also so, was man halt immer mit sich rumträgt. Und dann ist das, also ja, ich finde es erstaunlich, dass es so wenig passiert.
Ja, es ist halt eine komische Gemengelage. Irgendwie die Instrumente sind teuer, aber es ist genauso wie du sagst. So, meine Bratsche ist schon auch einfach so ein Arbeitsgerät, wie so ein Laptop.
Es klingt ganz schlimm, aber es ist auch ein Stück Wahrheit halt dran.
Also man vergisst es halt einfach, dass die Dinger so teuer sind. Bis sie dann weg sind, dann
weiß man das schnell wieder, ne?
Ja.
Es geht auch gar nicht, dass du jeden Tag, wenn du das in die Hand nimmst, denkst, ich habe jetzt hier eine Million. Also dann könnte man gar nicht, das würde nicht funktionieren, oder?
Ach, ich glaube, dass Leute ja auch irgendwie ihre Brillantringe und was weiß ich was irgendwo ausziehen mit zum Händewaschen und dann da liegen lassen, so, also die auch wahnsinnig viel wert sind, das ist ja, genau.
Es gibt auch immer wieder so Schlagzeilen von so, da hat jemand 80.000 Euro in Bar im Bus vergessen und die werden dann gefunden und abgegeben. So.
Vielleicht ist ein bisschen der Unterschied, dass es halt kein Statussymbol ist oder halt auch oft nicht von eigener Arbeitskraft erarbeitet. Das sind oft irgendwie Leihinstrumente, geerbte Instrumente. Und auch deshalb ist dieses so, ja, das ist ja 80.000, naja, das ist ja hier mein Lebensverdienst. Das, weiß ich nicht, zählt nicht so rein. Ja.
Ja, was wir sonst noch so erleben.
Wir sind bald wieder im Zug unterwegs. Ja. Na?
In 2 Stunden erst. Ja, wir machen, was planen wir alles gerade? Wir planen natürlich sehr stark Norderney, wo wir im August wieder 3 Wochen sind. Dein Ding, Janik.
Oh, ich muss sagen, es gibt ja so, also klar, Norderney ist immer so ein Riesending zu organisieren, weil es so ein ganzes Festival ist mit so 30 Konzerten und das ist schon auch cool, aber mich begeistert gerade eine Sache so richtig bei Norderney, ist nämlich, dass wir da ein musikalisches Dinner machen. Ich finde, das klingt vielleicht ein bisschen schnöde, aber ich habe da richtig, richtig Bock drauf.
Ach was, Janik, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Bist du eigentlich so Gourmet?
Und ja, ich bin sehr, und ich bin jetzt einfach der glücklichste Mensch, weil ich jetzt einfach gerade regelmäßig mit Markus Kebschul telefoniere, der ist Sternekoch und ich finde einfach meinen Job manchmal so witzig, dass ich das halt einfach Teil von meinem Job ist, jetzt einfach immer wieder mit einem Sternekoch zu telefonieren auf einer coolen Ebene und dann unterhalten wir uns natürlich auch über das Konzertprojekt, aber auch über alles mögliche andere und das ist so cool.
Greifst du ein paar Tipps ab?
Ja, das würde ich mich nicht trauen. Ich glaube, das ist eine andere Ebene, aber es ist einfach nur cool, weil ich glaube, man hat dann so eine gegenseitige Achtung voreinander, weil ich habe einen riesen Respekt vor jemand, der eine Kochausbildung abschließt und diese harte Schule durchmacht und diesen Job dann auch macht, der ja auch wirklich, wirklich, wirklich verrückt ist und dann in einem Sterne-Restaurant ja noch mal krasser ist, dann hat auch noch dieser Laden, ich glaube, das einzige Sterne-Restaurant in ganz Deutschland, was ich kenne, was 7 Tage die Woche auf hat, das ist auch verrückt. Es gibt Sterne-Restaurants, die haben 2 Tage die Woche auf. So. Und irgendwie habe ich da einfach so eine Hochachtung vor diesem Job. Und er halt auf der anderen Seite auch, ist halt so sehr, sehr musikinteressiert. Und findet es dann halt auch cool. Das heißt, wir sind so einfach gegenseitig ineinander verliebt und so richtig eklig.
Und cool ist ja auch darüber nachzudenken, welches Gericht passt jetzt zu dem und dem Mozart-Streichquartett.
Ja, das kommt jetzt bald. Er schickt mir jetzt eine Liste mit den Gängen und dann muss man sich so überlegen, so Ravel zur scharfen Suppe,
keine Ahnung,
Ravelioli.
Ich fände es total geil, wenn er auch die Gerichte wie so ein bisschen charakterisiert, also wenn er auch so ein bisschen schreibt, was er so in diesen Gerichten so sieht, weil dann kann man ja vielleicht so diese Brücke auch auf eine Weise noch leichter schlagen, finde ich richtig cool.
Und weißt du was, nächstes Mal was andersrum.
erst die Musikstücke und dann die Gerichte.
Ich hab ihm das vorgeschlagen. Ich habe ja beide Optionen gesagt. Ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, Markus. Entweder du sagst mir, was es gibt und ich suche die Musik aus, oder ich suche Musik aus und du machst die Gerichte. Ist aber, glaube ich, ein bisschen kompliziert, weil so super frei können die das, glaube ich, nicht machen. Das musst du irgendwie so auch in deren. Aber ehrlich gesagt hätte ich das auch richtig, richtig spannend gefunden. Weil weiß ich, dass er sich da, glaube ich, sehr viel Mühe mitgemacht hätte. Aber ich glaube, das ist so krass aufwendig. Dann muss er, glaube ich, ein neues Menü machen.
Ja, komplett. Ja, total. Das ist ja auch viel zu aufwendig. Aber das ist eine der Aktionen, die so auf Norderney nebenher noch so stattfinden.
Ja, wir machen
im Rahmen von unserer Cloud, die wir dann im Ende Oktober eröffnen, also unserem großen Community-Projekt. Was gibt's denn noch?
Ja, wir machen ganz viele Community-Aktionen. Also es wird... Wir sind dran, dass es so ein Aperitivkonzert in der Brauhalle gibt, also in der Brauerei. Das hat jetzt nicht alles, was mit Essen und so Trinken zu tun,
aber
irgendwie sind das die Sachen, die hängen bleiben. Es wird eine Vogelwanderung geben und es ist dann auch hat dann gar nicht wirklich was mit Musik zu tun, sondern es geht einfach nur darum, dass man als Publikums- und Musikerinnengruppe halt zusammenkommt. Und da stelle ich mir das eigentlich total schön vor, weil man verbringt da einfach diese Zeit auf Norderney, ist dann gemeinsam auf dieser Insel und dann gehen die zu unseren Konzerten und wir spielen dort, aber ich habe irgendwie auch total, freue mich auch drauf, mit denen mal was ganz anderes zu machen mit unserer Bubble dort und dann halt einfach über die Insel laufen und ein bisschen was über die Vogelwelt zu erfahren oder was machen wir denn noch? Es gibt einen Stammtisch in einer Bar nach Konzerten, finde ich eigentlich auch ganz toll. Du machst auch eine Wanderung mit dem Publikum, Thomas?
Ja, habe ich gestern schon erfahren, ja. Einmal zum Wrack und zurück bin ich auch natürlich sehr gerne dabei. Vor allem, ich finde ja, ab der Mitte der Insel muss man barfuß laufen. Pflicht. Es gibt ja eigentlich, also ich weiß nicht, wer das schon mal gelaufen ist, ne, auf so einer Nordseeinsel. Ich kenne die anderen Inseln nicht so gut. Auf Norderney ist es aber bestimmt sehr ähnlich wie auf den anderen. Kann man ungefähr ab der Mitte der Insel nur noch zu Fuß gehen. Und ich finde es einfach so sensationell, wie dieser Untergrund ist, weil man läuft so über diesen ganz, ganz kurzen, diesen Rasen, dann gibt es so dieses, Janik, du weißt es, wie heißt das? Das kann man auch essen.
Ach so, die Queller meinst du?
Ja, dann gibt es so diese Queller, über die man läuft, dann läuft man manchmal durch Sand, manchmal durch Matt. Und das ist aber alles irgendwie schön. Also ja, es gibt auch nichts Scharfes, so außer wenn man dann am Strand dann zurückläuft und es gibt diese halben Muscheln, das ist sehr unangenehm. Aber so dieses ganze Inselmitte, Innere, dieser dreistündige Weg, ganz toll, finde ich, den man komplett barfuß laufen kann. Da freue ich mich drauf, ja.
Das ist alles Begleitprogramm zu unserem normalen musikalischen Programm, sollte man vielleicht dazu sagen. Also wir sind da 3 Wochen eigentlich da, um hoffentlich schönes, interessantes musikalisches Programm zu machen.
Und Mo, du bist auch mal wieder dabei.
Ich bin auch mal wieder dabei, spiel auch ein schönes musikalisches Programm. Ja.
Was spielst du denn?
Wir spielen nochmal das Roots-Programm, das wir jetzt im April im Rahmen von unserem Treppenhauswochenende in der Cumberlandschen Galerie aufgeführt haben. Ganz viel Minimal Music mit Schlagzeug und das findet dann nochmal statt. Ist super cool, super schön, das nochmal zu machen und auf die Insel zu bringen. Ja.
Ansonsten wäre ganz viele andere Konzerte und Disco und sind, wie gesagt, dann sehr auf dem Weg, unser Festival da im Oktober vorzubereiten mit, weiß ich nicht, fast ähnlich vielen Konzerten wie auf Norderney, nur in noch viel kürzerem im Zeitrahmen. Das wird auch verrückt, aber ist natürlich auch cool. Spannend.
Ach ja, gute Zeiten.
Stocksteif und Brüder.
Jetzt wird es Zeit für unseren Gast und zwar haben wir heute Lea Jakob zu Gast. Lea arbeitet glücklicherweise mit uns zusammen, aber vor allem arbeitet Lea an der Universität in Lüneburg und forscht da im Bereich des, wie du gesagt hast, Artistic Citizenship. Da kommt auch gleich die erste Frage, was ist das? Hallo Lea.
Hallo. Hallo Thomas, hallo ihr alle. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, das ist ein guter Einstieg auf jeden Fall. Ich habe dieses Wort jetzt mal bewusst in den Raum gestellt. Es beschreibt, glaube ich, ein relativ großes Konzept, das man aus unterschiedlichen Perspektiven und auch sehr differenziert betrachten kann. Vielleicht kann man es erstmal so aus meiner Perspektive ganz grob auf den Nenner bringen. Ich interessiere mich total für die Frage, der Rolle von MusikerInnen in der Gesellschaft und in sehr vielen komplexen Schnittmengen, die es da gibt. Also das Konzept des Artistic Citizenships wird seit ungefähr 10 Jahren, würde ich jetzt sagen, im wissenschaftlichen Diskurs verwendet. Und da dreht es sich eben viel um die Frage, welche Rolle und Verantwortung haben eigentlich Musikschaffende in der heutigen Zeit und in der Gesellschaft? Es ist da jetzt gar nicht so unbedingt schwarz-weiß quasi gesagt, wir reden über Kunst um der Kunst willen oder nur KünstlerInnen müssen immer in jedem Ausdruck ihrer Kunst die Gesellschaft verbessern oder etwas voranbringen. Das ist durchaus etwas komplexer, als es jetzt so schematisch darzustellen. Deshalb würde ich erstmal sagen, lasst uns, wenn wir über Artistic Citizenship vor allem darüber reden, was bedeutet es eigentlich heutzutage, MusikerInnen zu sein? Was für verschiedene Fragen kann man sich stellen, sollte man sich stellen? Mit Blick auf das Publikum, mit Blick auf die Verantwortung und mit Blick auch auf den Impact, den das eigene Schaffen eigentlich haben kann, möglicherweise.
Okay, spannend. Wie sieht denn deine Forschung dann da in der Uni konkret aus? Also wie versuchst du das abzutesten und rauszufinden, wie wir denn alle so arbeiten und leben?
Ich finde das Thema erstmal total spannend und beschäftige mich da in unterschiedlichen Forschungsprojekten mit. Vielleicht kann ich einmal ein bisschen ausholen, was so die Vergangenheit angeht. Ich habe in den letzten 2 Jahren regelmäßig auf Kuba geforscht und da über 2 Jahre fast 30 MusikerInnen begleitet und regelmäßig interviewt und einfach in ihrer täglichen Konzert- und Probepraxis auch beobachtet. Da fragen immer alle erstmal, hey, warum denn Kuba und wie kam das überhaupt dazu? Das sollte ich einmal erklären, denke ich. Ich habe sehr lange in meinem vorherigen Job in einem kubanisch-europäischen Austauschprojekt für MusikerInnen gearbeitet und fand es extrem faszinierend zu sehen, wie in einer ja sehr komplexen und auch komplizierten Gemengelage oder Lage, die Musikschaffenden dort agieren und quasi trotz aller Widrigkeiten, die aufgrund von Wirtschaftskrise oder Migrationskrise dort Musik gemacht wird, Musik sehr stark gemacht wird. Und mich hat eben interessiert, wie MusikerInnen konkret mit diesen Herausforderungen, von denen sie umgeben sind, umgehen. Also welche Strategien zum Beispiel Orchester entwickeln, um eben diesen Krisen und dem ja der Emigrationskrise oder Wirtschaftskrise zu begegnen und trotzdem als Institutionen weiter bestehen können und auch wie sich individuelle Musikschaffende da neu ausrichten, vielleicht neue Geschäftsmodelle entdecken oder auch ihre zum Teil auch wirklich ihre künstlerische Praxis anpassen an diese Gegebenheiten. Also das ist ein Teil meiner Forschung gewesen. Und
darf ich da einmal gleich schon mal reinhaken, bevor du zu deinem zweiten Teil kommst? Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schwer ist, das miteinander zu vergleichen, wie es ist, MusikerInnen Europa zu sein und in Kuba zu sein, weil die Umstände einfach so extrem unterschiedlich sind. Aber kannst du vielleicht was dazu sagen oder hast du was erfahren, wie unterschiedlich so die Bedeutung von Musik für die Menschen hier und da ist, die die Musik ausüben? Also was bedeutet Musik für eine Geigerin in Kuba? Ist das anders als für eine Geigerin, die das im europäischen Kontext macht?
Ich würde erstmal sagen, dass das künstlerische Calling, wenn wir es mal so nennen, also vielleicht auch den Lebenssinn, den man darin findet oder den Sinn, den man darin sieht, vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist, auch tatsächlich viel in der Ausbildung ähnlich ist, ähnlich wie hier, werden auch kubanische MusikerInnen seit frühester Kindheit eigentlich auf die Karriere als professionelle Musikschaffende vorbereitet und sind ein Teil eines Ausbildungssystems. Beziehe mich jetzt hier vor allem auf die klassische Musikszene. Was ich als großen Unterschied wahrgenommen habe, ist, dass Genres viel fluider gedacht werden, als es hier bei uns in Europa der Fall ist. Also klar, wir sind mittlerweile auch in unserer Bubble so in der Post-Genre-Zeit angekommen und denken jetzt nicht mehr unbedingt in E- und U-Musik. Aber da wird auf Kuba zum Beispiel viel flexibler gehandhabt. Also prinzipiell sind alle Musiker erstmal klassisch ausgebildet, aber oft sehr häufig auch eben im Jazzbereich oder in der Populärmusik aktiv. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Das war tatsächlich auch historisch immer schon so, dass die OrganistInnen in der Kirche beispielsweise auch dann nachmittags auf der Straße gespielt haben im 19. Jahrhundert. Das fand ich eine ganz schöne Anekdote, die eine Kollegin mir erzählt hat. Und was sich heute eben auch noch ganz stark in der Musikpraxis widerspiegelt. Also, dass MusikerInnen sehr viel eben in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was vielleicht die Rolle ist. Ich glaube, man muss es ein bisschen differenziert betrachten. Nämlich erstens, Kuba lebt natürlich ganz stark von seiner Ausstrahlung als so die Insel der Musik. Also ich glaube, wenn wir an Kuba denken, haben wir ein sehr bestimmtes Bild im Kopf. Viele denken vielleicht an Buena Vista Social Club, an Salsa-Musik oder allem, was damit verbunden ist. Das beeinflusst natürlich ganz stark die Praxis der Musikschaffenden vor Ort und vielleicht auch ein Teil ihres Selbstverständnisses. Tatsächlich aber ist die kubanische Musikkultur so viel reicher als das, was wir hier von außen wahrnehmen und sehr erfüllend. Und es gibt unfassbar viele beeindruckende KünstlerInnen dort, die ich kennenlernen durfte, die da für sich auch einen ganz starken Sinn natürlich rausziehen, kubanische Musik zu spielen. Ich fand einen sehr interessanten Aspekt, dass gerade jetzt in der sehr starken Migrationswelle, die gerade aus Kuba herausgeht und sehr, sehr, sehr viele Kunstschaffende betrifft, dann noch von vielen MusikerInnen immer gesagt wurde, ich werde nicht jetzt überstürzt das Land verlassen, sondern erst gehen, wenn ich weiß, ich kann irgendwo anders auch wirklich als MusikerIn arbeiten. Also es gibt eben sehr viele, die, wenn sie das Land verlassen, eben in anderen Bereichen arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber eben auch wirklich viele, die sagen, dieses MusikerInnen-Sein ist so stark Teil meiner Identität und meines Lebenssinns, dass egal wie widrig gerade auch die Umstände sind, ich hier dennoch meinen künstlerischen Rahmen habe, um genau das ausleben zu können und es mir auch wirklich wichtig ist. Und aus dem Grund ich nicht oder noch nicht das Land verlasse, um mir woanders eine vielleicht ja, eine andere Existenz aufzubauen.
Und das ist ja vielleicht was, können wir hier in der Runde vielleicht auch mal sagen, eigentlich dann wieder sehr vergleichbar ist. Denn, also es gibt natürlich Biografien, die dann abzweigen, aber für uns alle ist dieses Musikerinnen-Sein ja wirklich auch ein so existenzieller Teil der Biografie und des Selbstverständnisses, weil es ja auch schon so uralt ist, weil wir auch alle mit 5, 6, wie auch immer, angefangen haben, damit so reinzuleben, dass man sich ohne das schon fast gar nicht mehr vorstellen kann, oder? Wie denkt ihr das?
Das ist keine Option.
Ich finde, das kann man auf eine Weise trotzdem super schwer beantworten, weil man sich halt die Lebensumstände nicht vorstellen kann, in denen die stecken. So. Also klar würde ich sagen, ich kann nicht ohne so und ich glaube, ich würde auch super viel dafür in Kauf nehmen. Ich finde es trotzdem total bewundernswert, so das zu hören, dass die sozusagen ausharren oder so viel, also sozusagen an Umständen in Kauf nehmen, um das machen zu können.
Ich unterschätze das, glaube ich, manchmal. Also ich sage mir manchmal, dass ich meine Musikeridentität vielleicht aufgeben, wechseln oder irgendwie in Teilen hinten anstellen könnte. Aber ich glaube, ich bin dann manchmal, glaube ich, gar nicht so ehrlich zu mir, wie es mich dann wirklich betreffen würde, wenn das passieren würde. Ich finde es irgendwie schwierig, mir das vorzustellen. Ja.
Ich habe das schon 1000 Mal im Podcast gesagt, dass ich mir, glaube ich, ganz viele andere Dinge vorstellen könnte. Aber das, was mich immer davon abgehalten hat, ist, dass ich ganz genau weiß, irgendwann bin ich so Mitte 50 und dann habe ich so ein Restaurant auf Sizilien, keine Ahnung, und das ist dann der totale Traum. Und ich wäre trotzdem kreuzunglücklich, weil ich dann nicht Musik machen könnte. Und dann bin ich, glaube ich, auch nicht der Typ, der dann so ein bisschen noch so Musik nebenbei machen könnte, sondern ich brauche schon das richtige Ding, so in gut und so.
Und das sind jetzt, also wenn du jetzt deine Studien auch hier betreibst und nicht nur auf Kuba, sind das auch Identitäten, denen du hinterher forschst? Oder wo ist da dann dein Schwerpunkt?
Ich glaube, ich würde gerne noch einmal kurz bei dem Kuba-Aspekt bleiben und den Vergleich zu euch.
Unbedingt.
Weil ich es eigentlich spannend finde, wenn wir uns hier in Europa so klassische Patchwork-Karrieren in der freien Szene anschauen, da durchaus Ähnlichkeiten sind, obwohl es sozusagen ein ganz anderes System ist. Auf Kuba gibt es eigentlich, es gibt staatliche Orchester, eigentlich darf sozusagen keine Musikproduktion außerhalb eben der staatlichen Systeme stattfinden. Es hat sich darauf das aber in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, ja, seit den 90er Jahren komplett verändert und es gibt sehr viel private Musikproduktion. Aber tatsächlich ist die Situation aktuell so, dass so jetzt gefühlt sehr viele MusikerInnen halt 2 bis 3 staatliche Jobs haben, in verschiedenen Orchestern beispielsweise, da angestellt sind und aber gleichzeitig auch noch in verschiedenen freien Ensembles spielen, die sich trotz aller, sagen wir mal, rechtlichen Grauzonen gebildet haben, die dann eben für eigene Formate entwickeln oder eben Konzerte spielen an unterschiedlichsten Orten. Das heißt, es gibt so ein ganz starkes Nebeneinander von verschiedenen Akteuren oder Institutionen und so der eigenen Praxis und eben ähnlich wie hier in Europa, würde ich sagen, in der freien Szene eigentlich üblich, dass man so ganz viele Standbeine hat, die man irgendwie navigieren muss. Also hier noch unterrichten und da in meinem, weiß ich nicht, Streichquartett spielen, das mein eigenes Format ist und aber dann noch eine Anstellung irgendwo haben oder in 3 anderen Ensembles spielen. Und das fand ich sehr faszinierend zu beobachten, dass es auch da eigentlich übergreifend trotz sehr unterschiedlicher Systeme ähnliche Dynamiken gibt bei Kulturschaffenden.
Und wie forschst du dann da jetzt hier in Deutschland daran?
Ich arbeite in einem Projekt an der Leuphana Universität, das sogenannte Concert Lab, ja, fancy Name, nein, nicht wirklich, aber tatsächlich vielleicht auch da etwas Kontext. Die Leuphana Universität ist keine Musikhochschule, sondern eine in Anführungsstrichen klassische Universität mit verschiedenen Fachbereichen, wo es keinen Musikschwerpunkt gibt. Und das Projekt, was ich hiermit aufgebaut habe und zu dem ich forsche, hat sich zum Ziel gesetzt, eben Studierende aus allen Fachbereichen mit MusikerInnen zusammenzubringen, um gemeinschaftlich eben entweder gesellschaftlich relevante Konzertformate zu entwickeln und aufzuführen oder aber auch eben ja allgemein Projekte umzusetzen im Rahmen von Festivals, Konzerten, wie auch immer, die nochmal vielleicht eine andere, ja, oder die Relevanz haben in der heutigen Zeit und eben das Potenzial der Studierenden nutzen, die ja jeweils ganz unterschiedliche fachliche Hintergründe haben, um uns mit aktuellen Themen und Herausforderungen der Gesellschaft zu beschäftigen. Was mich da jetzt gerade konkret interessiert und was ich beforsche, ist tatsächlich, wie das Publikum eigentlich mit sowas umgeht. Ich meine, wisst ihr ja selber, wir sind hier in einer großen Bubble, wir entwickeln neue Konzertformate oder wir entwickeln Konzertformate, mit denen wir versuchen, das Publikum auf eine bestimmte und vielleicht ja intensive Art und Weise anzusprechen, abseits eines in Anführungsstrichen sehr klassischen Konzertsettings vielleicht auch andere Zielgruppen einzubeziehen oder aber eben uns zu überlegen, wie wir mit der Gestaltung eines Programms oder eines Konzerts wirklich das Publikum dem Publikum das Gefühl geben, gesehen zu werden, sich verstanden zu fühlen und vielleicht aber auch, weiß ich nicht, Gedanken, Emotionen auslösen wollen. Und natürlich gibt es vermehrt Publikumsforschung, das natürlich, aber mich interessiert eben ganz besonders, wie das Publikum dem eigentlich einen Sinn gibt, was es da erlebt in solchen Formaten. Gerade in so Formaten, wo es vielleicht um Themen geht, also ich würde vielleicht gerne auch mal mir eure Schattenkonzerte, unsere Schattenkonzerte anschauen, weil ich glaube, dass das auch ganz interessante Gedankenprozesse beim Publikum auslöst. Genau, also damit beschäftige ich mich mit eigentlich dem, ja, wie das Publikum dem einen Sinn gibt, was es in solchen Konzerten erlebt, die oft eben um gesellschaftlich relevante Themen zum Beispiel gehen oder Themen, die auch ihre Lebenswelt betreffen. Und das heißt, Publikumsmitglieder werden mit so Klemmbrettern und sogenannten Concert Cards ausgestattet, wo sie während des Konzerts alles, was sie denken oder fühlen und festhalten möchten, entweder verschriftlichen oder visualisieren. Und wir führen danach Interviews oder ich führe danach Interviews mit diesen Gästen. Diese Methode ist für mich eigentlich Mittel zum Zweck, weil es natürlich super schwierig ist, sich nach einem Konzert noch genau daran zu erinnern, wie man das wahrgenommen hat. Also spätestens 2 Tage danach ist sicherlich ein Großteil der Erinnerung schon verschwunden. Und über diesen Zugang, wirklich während des Konzerts live was mitzuschreiben und zu zeichnen, kommt man sehr nah an das gefühlsmäßige und gedankliche Erleben des Publikums heran. Und das ist unglaublich spannend und es hat schon sehr viele berührende Interviews zu den Konzertprojekten gegeben.
Und hast du da auch so eine Art Vergleichskonzert? Denn man könnte ja fragen, bei einem klassischen Konzert, in dem es nicht darum geht, das mit Elementen der Lebenswelt zu verbinden, wenn nicht auch Themen verhandelt werden, das ergibt ja vielleicht auch sehr großen Sinn für die Menschen und einen Zusammenhang, in dem sie sich dann irgendwie auch sinnvoll da in diesem Musikerlebnis verorten. Also spielt das auch eine Rolle oder beschäftigst du dich wirklich nur mit diesem Aspekt, wir verbinden das mit außermusikalischen Inhalten?
Ich habe mich bisher vor allem mit diesem Aspekt beschäftigt. Es gibt einiges an Forschung schon dazu, warum das Publikum bestimmte oder warum das Publikum klassische Konzerte aufsucht und was so klassische Konzerte beim Publikum auslösen können. Ich wäre aber schon auch daran interessiert, das vergleichend nochmal irgendwann heranzuziehen, um zu gucken, wie die Prozesse eigentlich unterschiedlich sind. Aber tatsächlich, ich habe erst Anfang dieses Jahres meine ersten Interviews geführt und jetzt eben bisher bei zwei Konzerten das mal konkret angeschaut und werde jetzt aber, wenn diese Daten ausgewertet sind, das sicherlich noch auf andere Vergleichsprojekte heranziehen.
Frag mich irgendwie, wie das generell eigentlich solche, so, wenn man sagt, so, ne, innovative Konzerte, wie gut das beim Publikum so in der Breite ankommt. Ich war gerade an der Nordsee mit einem neuen Musikensemble und dann haben die dann auch ganz viel über so Konzerte gesprochen, wo sie gerade waren, bei Ensemble Recherche und beim Ensemble Modern, so zwei große neue Musikensembles, und dann war irgendwie so der Tenor so, ja, und dann haben die dann wieder so ein Konzert gemacht und das war dann auch inszeniert und dann ist das und das passiert und es war, klang dann halt so, ja, so wie man das dann halt heute so macht. Also vielleicht ist die neue Musikszene da nochmal ein bisschen weiter als alle anderen, aber es klang schon fast so ausgelutscht. Und irgendwie frage ich mich da manchmal so, warum, also müssen das alle machen? Ist das so wichtig? Worauf kommt es da an?
Ich finde das einen total wichtigen Einwand, Yannick, und ich würde dir da auf gar keinen Fall widersprechen. Der Grund, weshalb ich mich in der Forschung damit beschäftige, ist, um eben genau das besser verstehen zu können, weil uns das natürlich hilft. Ich persönlich, aufgrund dessen, was ich so erlebt, gesehen und eben erforscht habe, würde immer sagen, es braucht beides oder Unterschiedliches, weil Publikum ganz unterschiedliche Bedürfnisse hat, die abgedeckt werden können. Ich persönlich, aufgrund meiner bestehenden Forschung, würde sagen, dass gerade bei einem jungen Zielpublikum und eher vielleicht klassikfernen Publikum diese anderen Ansätze extrem helfen können, so diese Nähe zur Lebensrealität herzustellen und nochmal sich ganz anders auf etwas einlassen zu können und das vielleicht auch emotional stärker mit sich verbinden zu können. Ich hatte aber auch genauso Interviews, wo Menschen gesagt haben, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also ich habe jetzt einfach dem Klavier zugehört und mich darauf konzentriert. Das natürlich. Und was du gerade sagst mit, ist es eigentlich schon ausgelutscht und macht das jetzt jeder? Ich denke, das Publikum hat, so blöd das jetzt ja auch klingt, vor allem das Bedürfnis nach Authentizität, dessen, was es dann von dem Ensemble erleben möchte. Also, dass es glaubwürdig rübergebracht wird, warum man jetzt sich für ein bestimmtes Format eines Konzerts entscheidet, egal ob das jetzt in Anführungsstrichen klassisch oder unkonventionell ist. Und also ich glaube, man darf das Publikum da ja auch nicht unterschätzen in meiner Hinsicht. Und ja, ich glaube, Authentizität ist da so ausgelutscht. Auch dieses Wort ist vermutlich das, was beim Publikum am meisten im Vordergrund stehen wird.
Ja, das ist bei allem Content so. Also wenn du es authentisch machst, dann kannst du ja, und man spürt, dass da Leidenschaft dahinter ist, dann könnte ich mir auch eine Stunde lang jemanden zuhören, der, weiß ich nicht, einen Vortrag übers Blumenbinden hält.
Ja, und ein Aspekt, der ja bei vielen gut gemachten neuen Konzertformen eine Rolle spielt, ist, dass es ja möglicherweise es schafft, nochmal eine ganz anderen, also nicht nur eine Verbundenheit mit der Lebensumwelt der Menschen, die da im Publikum sitzen, herzustellen, sondern auch eine andere Verbundenheit zwischen den Akteuren und dem Publikum, die ja so im klassischen Konzertformat nur auf eine ganz spezielle Art existiert, weil eigentlich auf eine Art gar kein Kontakt aufgenommen wird. Auf eine andere Art natürlich total. Und dass das natürlich ja auch helfen kann und für manche dieses Erlebnis sehr viel berührender macht, weil man das Gefühl hat, da gemeinsam drin gewesen zu sein und nicht auf der Bühne wurde Musik gemacht und ich durfte auch teilhaben.
Das ist ja auch genau das, was bei der Studie, die wir zu Kult gemacht haben, ganz stark in den Vordergrund gekommen ist und was ich seitdem auf allen Konferenzen auch immer gesagt habe, so an die Orchester, your biggest assets are your musicians. Also der direkte Austausch mit den MusikerInnen ist wirklich für das Publikum das, was in diesen Fokusgruppen, die wir geführt haben, das Kernelement, was am meisten Eindruck hinterlassen hat und am stärksten positiv gewertschätzt worden ist. Also ich fand das in der Studie zu Kult ganz interessant, was ja jetzt wirklich ein sehr erfolgreiches Format bei uns gewesen ist, dass so eigentlich die Quintessenz nach den Fokusgruppen war, das Publikum möchte sich gesehen fühlen von den MusikerInnen, aber nicht sichtbar sein zum Teil. Also, dass gerade in so, sagen wir jetzt mal, interaktiveren Konzertsettings die Hemmschwelle fürs Publikum zum Teil sehr hoch ist, sich sichtbar zu machen durch irgendeine Form von Beteiligung. Aber dieses Kernbedürfnis, ich möchte mich gesehen fühlen, gewertschätzt fühlen, ganz, ganz stark im Vordergrund steht. Und dass da ja bei, also jetzt bei unseren Treppenhauskonzerten ja auch super immer umgesetzt wird, dadurch, dass der persönliche Austausch mit den MusikerInnen ja da ist und viele Formate den ja explizit auch aufgreifen und fördern.
Ich glaube, wir müssten an der Stelle noch mal ganz kurz erläutern, was in Kult passiert ist, weil das nicht jeder wissen kann. Genau, also wahrscheinlich, ja, die Interaktion bestand hauptsächlich darin, dass das Publikum eine Melodie vom Orchester gelernt hat, ne, zu Beginn des Formats, die dann auch gesungen wurde und das ja, Publikum war beteiligt sozusagen an mehreren Spots.
Ja, man also, wird so vom ja. Als Publikum wird man wie so in Empfang genommen von den Musikern, oder? So
genau.
Ist so ein bisschen.
Ja, in Empfang genommen, bekommt diese Melodie beigebracht und dann gab es dieses Konzept mit den wie heißen sie nochmal?
Piktogramme.
Die Piktogramme, genau, richtig. Das heißt, es wurden auf Leinwand immer wieder Impulse gesetzt, in verschiedenen Formen sozusagen am Geschehen sich zu beteiligen.
Das ist auch ein schmaler Grat, weil ja. Ich finde, wenn man das so erklärt, klingt das auch, also für mich klingt das auch so schlimm. Ich möchte nicht in so ein Konzert gehen, wo dann jemand auf mich zugeht am Anfang und mir dann sowas erklärt und dann muss ich noch was singen. Aber es ist halt trotzdem cool, weil es irgendwie, weiß nicht, weil es halt auch authentisch ist wahrscheinlich.
Ich glaube,
das kann ja auch obercringe sein, sowas.
Ja, ich glaube, Ziel oder was ja so ein bisschen Sinn hinter diesen Piktogrammen ist, es gibt super viele Rituale in so einem normalen Konzertbetrieb und auf eine Weise so unausgesprochene Regeln, mit denen sich ganz viele Menschen halt nicht identifizieren können, weil sie nie in ihrem Leben in einem klassischen Konzert waren oder weil das oft auch irgendwie vielleicht Rituale sind, mit denen man sich auch nicht wohlfühlt oder sowas. Und durch diese Piktogramme wird das ja alles so ein bisschen aufgebrochen und vielleicht auch den Menschen was an die Hand gegeben, dass sie nicht das Gefühl haben, verloren zu sein oder nicht mitgenommen zu werden oder nicht zu wissen, was jetzt passiert. Und trotzdem ist es ja nur eine Möglichkeit oder ein... Wenn du möchtest, kannst du jetzt irgendwie das und das machen. So.
Das ist ein Möglichkeitsraum sozusagen. Genau, und das, was halt passiert, und genau das, Lea, was du ja sagst, was fürs Publikum auch so toll ist, ist, dass sie, das hört sich jetzt also profan an, wenn man da diese einzelnen Bestandteile so runterbetet, aber das Erlebnis des Publikums ist am Ende ja wirklich anscheinend genau das. Wir haben das Gefühl, die ganze Zeit gesehen geworden zu sein und dabei gewesen zu sein und umarmt worden zu sein von diesem ganzen Orchester und ohne dabei irgendwie exponiert worden zu sein, ohne irgendwie, dass wir jetzt Sachen machen mussten, die uns unangenehm waren.
Und ja, das ohne, dass es anstrengend ist auch. Ja. Also ich habe ja die Kultpremiere war ich ja krank, also verletzt und habe zugehört und es sind so Kleinigkeiten, so einfach nur gemeinsam zu singen und dann setzt das Orchester ein und du bist da in diesem Chor drin und alle singen diesen Akkord und zusammen mit dem Orchester und Thomas dreht sich um und macht so streckst du die Hand aus und so lauter mehr und dann geht's über in Scheherazade. Das ist einfach irgendwie geil und man kann halt auch einfach nur, weil das finde ich halt super wichtig, man kann auch einfach nur sitzen und nichts machen, so es ist man muss das nicht machen, dann fühlt man sich, glaube ich, genauso Teil davon.
Ich finde, das ist tatsächlich das schwierigste Programm von uns mit Worten zu erklären, was da passiert. Das ist so abgefahren. Weil auf eine Weise, also wir haben es ja jetzt schon viel gespielt, auch in großen Konzerten, in Konzerthaus Dortmund und so, ist es wirklich eins vielleicht der erfolgreichsten Programme von uns und gleichzeitig auch wirklich, also wenn man das nicht erlebt hat, weiß ich gar nicht, wie gut man das irgendwie begreifen kann, was da passiert.
Klingt so ein bisschen spröde.
Ja, aber ist ja zumindest, also wir haben es ja jetzt schwarz auf weiß, dank Lea, ist ja nicht ganz schlecht angekommen zumindest.
Nee, aber das mit dem Singen, ich hätte das ja auch nicht gedacht in allen Interviews, egal zu welchem Konzert, was ich jetzt beforscht habe, es wurde immer irgendwo gesungen, weil meine Studis, wenn sie so ein Konzert gestalten, das mit dem Singen sehr, sehr wichtig finden. Und sowohl bei Kult als auch bei den Interviews, die ich jetzt geführt habe, alle finden das mit dem Singen immer so toll. Und das war was ich überhaupt nicht so in der Klarheit erwartet hatte, ehrlich gesagt. Und interessant, bei Kult, da haben die Fokusgruppen gezeigt, singen fanden die Leute wesentlich leichter, als während des Konzerts stille Applaushände zu machen, also quasi stillen Applaus während der Stücke zu äußern, indem sie die Arme in die Luft gehoben haben und so still applaudiert haben quasi. Das war eine deutlich größere Hemmschwelle, weil sie sich da eben exponierter gefühlt haben.
Weil das irgendwie so ein neues Ritual ist, das man so einführt und das sich dann vielleicht auch erstmal super ungewohnt oder fremd anfühlt.
Mach das mal so im Konzertsaal. Geh mal in einen großen Sendesaal hier beim NDR-Konzert und mach nur einmal für eine halbe Sekunde die Hände beide hoch.
Aber das, ich habe das ja auch schon oft gesagt, ich bin ja immer noch großer Fan davon und es hat sich ja auch bei unserer zweiten Kultausgabe dann so ein Jahr später auch, haben wir es ein bisschen anders eingesetzt und da hat sich ja auch herausgestellt, dass das doch eigentlich auch richtig toll funktioniert und ich habe schon die Vision, dass das irgendwann mal so eine Normalität bekommt, weil dieser Moment so geil ist, weil da macht es Klick, wenn das Publikum zeigt, genau jetzt in dieser Sekunde sind wir richtig dabei und finden es richtig geil. Und das ganze Publikum und das ganze Ensemble, das vorne auf der Bühne spielt, checkt das in dem Moment. Und dann hakt das miteinander ein und alle wissen gemeinsam, wir finden es gerade richtig toll. Und das ist so schön. Und das gibt es halt beim normalen Konzert nicht.
Ja, und das ist aber genau der wichtige Punkt. Das Publikum muss, gerade was so neue Rituale oder auch Formate angeht, erstmal verstehen, warum. Also warum genau soll ich das jetzt tun? Und zum Beispiel dieser Link mit für das Orchester ist es total schön als Erlebnis irgendwie, wenn das Publikum uns in dem Moment zeigt, was es empfindet. Der wird vom Publikum aber nicht automatisch gemacht. Das heißt, sobald man weiß, warum ist das für euch auf der Bühne eigentlich so toll, ist die Akzeptanz gegenüber so einem neuen Ritual zum Beispiel viel, viel größer. Fand ich auch total spannend, weil für euch auf der Bühne mag das so selbstverständlich sein, aber aus Publikumsperspektive ist es erstmal nicht und da braucht es eben genau, wie du erklärt hast, diese Übersetzungsleistung, damit man nach und nach eben Akzeptanz für neue Verhaltensweisen schafft.
Ja, das vielleicht setzt sich das so langsam durch und irgendwann wissen alle, warum und was es bringt, auf beiden Seiten dann, ja? Auch. Das wäre schön.
Wir haben jetzt voll viel über uns geredet. Wie machen es denn andere Ensembles? Du guckst doch bestimmt auch auf die Arbeit von vielleicht auch von so sehr etablierten Orchestern zum Beispiel oder andere jüngere Ensembles. Wie sieht es denn bei denen so aus?
Ich würde sagen, dass ist jetzt ein bisschen die Frage, auf was wir uns genau da konzentrieren wollen, weil ich glaube, dass der Wald an Möglichkeiten einfach extrem gewachsen ist mit dem Angebot, das es gibt. Ich finde es schade, dass es dazu halt bisher noch relativ wenig Forschung gibt, weil das wäre total schön, wenn man da einfach mehr wüsste, was genau, warum und wie gemacht wird. Tatsächlich, was ich einmal noch so als Randbemerkung vielleicht erstmal dazu sagen wollte, ist, dass so dieses ganze Beschäftigen auch mit diesem Artistic Citizenship nach und nach auf jeden Fall mehr in den Hochschulen auch ankommt, was vielleicht erstmal auch die Voraussetzung ist, um weiß ich nicht, noch mehr nachhaltige Impulse auch für die Konzertpraxis geben zu können. Also jetzt gerade diese Woche an der HFMT war die Ringvorlesung, drehte sich genau darum. Und es gibt jetzt eine ganze Ringvorlesung, die sich eben mit dem, wie können wir eigentlich heutzutage unser Konzert gestalten, denken, beschäftigt. Und ich glaube, dass gerade viele von den, sagen wir mal, jüngeren oder freien Ensembles sich so ihre eigene Nische geschafft haben. Also ich würde sagen, Treppenhaus hat ja ein bestimmtes Profil, Stegreif hat ein anderes, Ensemble Reflektor hat noch ein anderes. Also jeder eine unterschiedliche Herangehensweise daran hat und dass gerade die festen Orchester extrem viel auch davon lernen und auch da mehr und mehr ausprobiert wird. Also zum Beispiel eine Studentin, frühere Studentin von mir arbeitet jetzt bei den Bambergern und sagt, dass man auch da jetzt so mit Club-Sinfonie und so erste Erfahrungen macht und das total toll findet, sowas auszuprobieren und auch dem Abo-Publikum nahezubringen. Also ich würde sagen, es weitet sich aus, es hat sich noch nicht konsolidiert.
Ich war vorletzte Woche bei dir im Seminar und hab mir ein bisschen mit denen gearbeitet und ich habe kein so richtiges Gefühl bekommen, was die so antreibt, die jungen Leute gerade, weil das sind ja diejenigen, die dann in 5 bis 10 Jahren da ja, glaube ich, ganz maßgeblich solche Programme und solche Entwicklungen nach vorne treiben werden. So, was treibt die denn da gerade an und was gibst du denen da mit?
Erstmal muss ich sagen, dass in meinen Kursen oft tatsächlich nur ein kleiner Teil der Studierenden wirklich Bezug zu klassischer Musik hat oder sich als regelmäßige KonzertgängerInnen bezeichnen würde. Und das macht die Arbeit zwar extrem herausfordernd, aber auch gleichzeitig super reizvoll, wenn man viel mehr mitbekommt, wie eigentlich genau diese Gruppe auf das Konzert, auf Konzertpraxis, auf Orchester heutzutage blickt und was man eigentlich auch gar nicht so für selbstverständlich voraussetzen darf. Und ich habe meine Studierenden als sehr engagiert und aktiv erlebt, so wirklich mit diesem, wir wollen was Tolles machen. Und ich glaube, dass sie gerade aus diesen Projekten, wo sie nah an euch Musizierenden dran sind, wo man gemeinsam Projekte entwickelt, unglaublich viel mitnehmen können, auch an Verständnis dafür, was es heißt, heute MusikerIn zu sein, sich seit Kindesbeinen an mit dem Instrument beschäftigen. Das kennen viele von ihnen einfach nicht so, diesen Ansatz überhaupt. Und da auch noch mal die Perspektive zu wechseln. Und ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass für meine Studierenden so diese Relevanzfrage total im Vordergrund steht. Also wenn wir was gestalten, dann muss es was aussagen. Und auch das noch so eine Randbemerkung. Wir bewegen uns ja so in so einer totalen Bubble, finde ich, in dieser, ja, sagen wir mal, innovativen, freien Szene. Und meine Studierenden, die diese Bubble nicht kennen, haben ein viel, viel konservativeres Verständnis davon, was klassische Musik ist, was Orchester sind, als das, wo ich dachte, dass wir heutzutage eigentlich schon sind. Aber natürlich ist das aus unserer Bubble herausgesprochen. Und es ist immer total spannend, da irgendwie Verständnis zu schaffen erstmal und dann so Aha-Momente mit meinen Studis zusammen zu erleben, was eigentlich auch alles möglich ist.
Ja, das war ja bei uns auch bei Jugendprojekten, die wir gemacht haben, ganz oft so, wenn man mit denen anfängt, drüber nachzudenken, wie kann denn ein Konzert aussehen oder was können wir denn da vielleicht auch dran verändern und so, dass für die auch diese Frage, hä, wieso sollen denn die MusikerInnen nicht auf der Bühne stehen, zum Beispiel, also so Kleinigkeiten, für die einfach so gar nicht damit, also oder sie damit nicht Sachen verknüpfen oder diese Fragen sich einfach noch nie gestellt haben und dann so einen Sinn dahinter eben suchen oder so eine ganz andere Frage sich selber stellen auch.
Ja, und das ist ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel ins Ausland geht, in viele Länder, in denen die klassische Musik sowieso einen viel kleineren Stellenwert hat als jetzt in Deutschland und ein paar anderen Ländern, hat man ja auch das Gefühl, dass die Entwicklungen, die es hier jetzt so gibt in dieser Bubble, da halt null ankommen oder sehr, sehr wenig ankommen, weil sich das natürlich da auf den Kernbegriff von Klassik und was man seit 150 Jahren mit dem klassischen Konzert verbindet, begrenzt. Und so ist es bei vielen Menschen in der Bevölkerung, die eben keinen Kontakt zu dieser Bubble haben, natürlich auch. Das ist das, was sie kennen, das, was man dann auch will, wenn man in ein Konzert geht. Ja, ja, spannend. Dann bin ich mal gespannt, wann bist du fertig mit Forschen?
Thomas, das ist eine Frage, die man niemandem, der promoviert, stellen darf. Jemals.
Du musst schneller sein, Lea.
Nein, also ich werde jetzt weiter an diesen Forschungsprojekten arbeiten und ich glaube, die wichtigere Frage ist ja erst mal, wann man was dazu publiziert und wann man das irgendwo mal lesen oder hören kann, was diese Forschung so ergeben hat. Und da ist Wissenschaft leider sehr langsam. Also es kann sehr lange Zeit dauern, bis so ein Artikel zur Publikation angenommen wird. Ja, von daher kann ich das noch nicht so genau sagen, aber ich freue mich schon total darauf, irgendwie die Ergebnisse zu zeigen, weil ich das Gefühl habe, dass mich das total bereichert hat, mich eben sowohl mit den Musikschaffenden auf Kuba und deren Perspektive auf künstlerische Praxis zu beschäftigen, als auch eben mit dem Publikum und wie es dem Ganzen, was es im Konzert erlebt, einen Sinn gibt.
Ja, wir sind auch total gespannt, weil das ja so wahnsinnig viel mit unserer Kernarbeit zu tun hat. Also ich freue mich auch drauf.
Ja, total. So Publikum mitzudenken ist auf eine Weise ja auch super sinnstiftend für das, was man da tut.
Ach, bessere letzte Worte hätten wir jetzt gar nicht gefunden. Vielen Dank dir, Lea.
Sehr gerne.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Einschalten. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei bei der nächsten Folge Stocksteif und Prüde. Folgt dem Orchester im Treppenhaus auf Instagram, auf Facebook, wenn ihr das noch habt, auf, ja, TikTok? Auf YouTube, auf, nee, ja, ja, okay, wo auch immer. Bis bald. Ciao, 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 ciao. nicht hier auf was Bezug nehmen, was jetzt mit Lea war. Vielleicht. Oder wir reden weiter. Ich kann auch weiter über das Essen reden. Das ist in Ordnung.
Wir sitzen ja hier bei dem Mo zu Hause. Und da hängt über dem Klavier so ein Bild von einem Schädel. Und da steht drunter A Picture of Good Health. Und der Schädel ist aufgeteilt in so verschiedene Aspekte, so Werte. Das finde ich irgendwie spannend. Denke ich die ganze Zeit drüber nach. Und da fällt mir ein, dass ich mal gelernt habe, dass im Hirn sich so Strukturen total vergrößern, wenn man sich mit bestimmten Körperteilen mehr beschäftigt. Also wenn man zum Beispiel eine Geige lernt, dann ist ja die linke Hand extrem virtuos, rechte auch. Aber dann ist dieser Bereich im Hirn, der mit der linken Hand beschäftigt ist, wird einfach viel größer. Das finde ich total spannend.
Ja, das ist irgendwie die spannende Frage, ob man dann jetzt von Geige, wenn man jetzt von Geige auf Bratsche umsteigt, ob das wieder schrumpft.
Es schrumpft. Oder wird es noch größer, weil die Bratsche größer ist?
Ja.
Nein, definitiv nicht.
Man kommt doch immer wieder aufs gleiche Thema zurück. Das ist schön. Das sind auch vertraute Dinge. Da fühlt man sich zu Hause. Bratschenbashing.
Ja, da kann man sich ein. Da sind wir uns alle einig. Selbst die Bratschen irgendwie.
Große Community. Gemeinschaft. Einigkeit in der Gemeinschaft.
Bei dem Konzert, wo ich gerade war, auf der Nordsee, war der Running Gag vom Ensembleleiter. Irgendwie so alle, jedes Mal, wenn jemand gesagt hat, so ja, wir machen jetzt alle wertvollen Instrumente, werden irgendwie in der Sakristei eingeschlossen, hat er gesagt, ja, und die Bratsche dann halt nicht. Das war die ganze Zeit so.
Das ist wirklich aber richtig lustig.
Ja, aber er hat es ein bisschen lustiger gesagt, als ich gerade.
Fandst du das lustig? Oder fandst du das ein bisschen kacki?
Ich bin da eigentlich nicht so. Es war halt dadurch lustig, dass es halt so 10-mal gemacht wurde und dann ist es irgendwann mal tatsächlich, also